Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Cool, cool. Ja, ein Kunde von mir, da lokale Industrie, die haben ein KI-Projekt am Laufen, wo es auch so um alte Rezepturen und so weiter geht. Und da sagte der, sie haben das entschieden, das zu machen und viel Zeit und Geld zu investieren, damit sie in 10 Jahren noch am Markt sind. Ja. Ja, also die Ergebnisse sind jetzt schon da, aber noch nicht, wo man jetzt sagt, jetzt ist alles gelöst. Aber ich sage noch, wenn jetzt der Mitbewerb macht, dann sind sie weg vom Fenster, wenn sie das nicht machen.
Ja, das sehe ich auch so. Wir müssen weiter vorwärts gehen. Und das ist das Schwierige, auch wenn man jetzt so die gesamte globale Konzernentwicklung anschaut. Da gibt es immer kurzfristige Herausforderungen. Seien es neue Zölle, seien es neue Märkte, neue andere Spieler in diesem Ökosystem. Also neue Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, die kurzfristig sehr relevant sind. Aber langfristig müssen wir auf Innovationen setzen, müssen wir auf neue Technologien setzen, die oft nicht das Revenue für 2026 antreiben. Etwas, aber nicht groß substanziell genug, aber fürs nächste Jahrzehnt. Und das ist sozusagen auch die Balance, die man natürlich machen muss. Man muss trotzdem kurzfristig schauen, dass unser Unternehmen funktioniert, aber gleichzeitig die langfristigen Innovationen weiter vorantreiben. Habe ich natürlich auch den einseitigen Blick hauptsächlich auf die Innovationsseite, weil das ist das, was wir tun, das ist das, was wir reinbringen. Aber natürlich sehe ich auch, dass unser Geschäft, was jetzt hier aktuell läuft, total wichtig ist. Das sorgt dafür, dass ich die Ressourcen habe, dass wir die neuen Innovationen machen können. Und dann die Balance, das ist sozusagen die Herausforderung.
Cool. Und ich kann mir vorstellen, ihr werdet auch immer wieder mal damit konfrontiert sein, dass gewisse Stoffe, Zutaten entweder auf Blocklists landen oder schwer verfügbar sind, dass man die substituieren muss. Ist das dann auch ein gelungener Anwendungsfall für eure Lösung?
Ja, das kommt natürlich immer wieder. Es gibt in verschiedenen Prozessen, die wir haben, Materialien, die schwer abbaubar sind, die wollen wir vermeiden. Es gibt auf verschiedenen Ebenen, europäisch oder darunter, auch immer wieder neue Regularien, dass wir bestimmte Materialien vermeiden sollten. Insgesamt wollen wir natürlich schauen, dass wir unseren CO2-Abdruck auch runterbringen. Und das ist nicht nur die Energie, die wir verwenden in unseren Prozessen, sondern eben auch, welche Materialien verwenden wir und was passiert dann überhaupt bei diesen Reaktionen. Das ist sehr relevant und auch sehr dynamisch. Das heißt, da muss man schnell reagieren. Und da helfen natürlich auch Algorithmen. Es startet bei, wir haben KI-Systeme, die dabei helfen, die neuen Regularien nach Änderungen zu durchsuchen und unseren Experten sozusagen so ein bisschen einen vorbereiteten Report zu geben, um zielgerichteter zu sehen, was davon ist jetzt relevant für uns. Und dann geht es dann natürlich wieder darum, Prozesse zu ändern und neue Moleküle zu finden, die vielleicht einen besseren CO2-Abdruck haben, einen niedrigeren CO2-Abdruck, die vielleicht bei einer niedrigeren Temperatur mit weniger Energieeinsatz laufen können, die vielleicht ein neues Display-Molekül haben, was mit weniger Strom auskommt. All die Dinge sind sehr relevant und die treiben natürlich dann die Felder an, wo wir reinschauen müssen und wo wir dann neue Moleküle generieren müssen. Die Prozesse, das ist dann wieder sozusagen ein Baby-Case für uns, die neuen Moleküle, so eher das generative Design von neuen Molekülen. Das ist so ein anderer Engel, um den wir uns auch kümmern. Aber das wird natürlich auch immer relevant, wenn wir neue Moleküle mit verbesserten Eigenschaften brauchen.
Also ein richtiger Turbo für Innovationen.
Ja, der ist da. Und das ist halt auch eher was Gutes. Also wir brauchen Innovationen. Und das ist, manche von diesen Regularien sind wahrscheinlich sogar hilfreich, die ein bisschen anzutreiben, diese Innovation. Aber es ist auch das ureigene Interesse von uns, dass wir dem Bedarf, was wir in der Welt brauchen, an neuen Chemikalien, an neuen Materialien, an neuen Pharmazeutikern, dass wir den Bedarf angehen. Und das allein ist auch einfach schon der Druck, dass wir wirklich innovativ sein müssen.
Ja, cool. Jetzt nur so am Rande, lieber Zorn, was mich wirklich begeistert bei solchen Interviews ist, jetzt rede ich mit Menschen aus der chemischen Industrie. Gell? Jetzt ist halt das Wort Chemie jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, oft einmal nicht besonders positiv behaftet. Ne? Weil man heißt, wann redet man über Chemie, wenn man lernen muss in der Schule? oder wenn irgendwelche giftigen Sachen haben, hast du jetzt wieder einen Haufen Chemie drin. In Wahrheit ist ja alles Chemie. Nicht? Also wir selber sind ja auch Chemie, sonst tut es alles. Nicht? Ja. Also, was ist Chemie, die Lehre von einem Stoff? Wie geht das noch schnell? Wie war die Definition aber schon lange her? Aber wie auch immer. Und da sind Menschen aus diesem Sektor, die da wirklich unglaublich tolle Lösungen bauen und bereitstellen, um uns als Gesellschaft weiterzubringen. Gell? Und das war ein Steinschleuderwurf da von Innsbruck entfernt. Ja, ein bisschen weit ist es schon. Aber allerdings da in Mitteleuropa. Wirklich cool. Gerrit, jetzt haben wir ganz viel über Software und Lösungen und so weiter gesprochen. Jetzt als Infrastrukturmensch interessiert mich natürlich noch, natürlich, wo läuft die ganze Geschichte? Ich kann mir vorstellen, dass ihr doch schon ein vitales Interesse daran habt, dass euer Know-how, auch wenn vieles davon Open Source ist, jetzt nicht gerade irgendwo in der Weltgeschichte herumfliegt. Wie geht ihr da um? Ich habe da was gelesen von einer High-Performance-Computing-Plattform, die ihr vorhält oder wie auch immer das ist, reden wir gern drüber. Auch was mehr als Innsbruck natürlich wichtig, wie geht es euch praktisch an, wenn es von Quantencomputing und so weiter. Lass uns doch mal da auf die Infrastruktur kurz gehen, bitte.
Ja, gerne. Also Infrastruktur hat natürlich viele Aspekte. Für uns von der Software-Algorithmus-Seite ist die Computer-Infrastruktur und die Daten, wo liegen unsere Daten, Infrastruktur, das Wichtige und Relevante. Und also da ist im Prinzip der Computer ist das Labor von meinen Mitarbeitern. Die müssen ihre Simulationen, ihre Algorithmen irgendwo laufen lassen, die Modelle trainieren und das passiert dann eben auf Computern, nicht auf dem lokalen Laptop. Die sind heutzutage auch schon recht powerful, aber da brauchen wir ein bisschen mehr. Deshalb haben wir auch uns darum gekümmert, dass wir einen neuen Supercomputer für Merck bauen und ans Netz bringen. Und da war es auch eine sehr bewusste Entscheidung, wir sind jetzt in München gelandet, den hier vor Ort installieren. Das macht die Wege kurz, das macht die Datensicherheit für uns etwas einfacher. Und den haben wir, und da waren wir relativ zügig. Wir haben den letztes Jahr geplant, dann Ende letztes Jahr alle Verträge unterschrieben. Und der ist vor 2 Monaten ans Netz gegangen. Wir haben jetzt hunderte von unseren Mitarbeitern dort drauf. Wir haben sozusagen ein neues Labor für diese Mitarbeiter bereitgestellt, dass sie die State of the Art, die aktuelle Rechenleistung, diese modernen Computerchips bringen können, auch verfügbar haben. Und genau das. Das war sehr, sehr zielgerichtet, sehr schnell. Das war für uns eine Innovation, weil wir brauchen diese Werkzeuge, um eben unsere Modelle zu bauen und zu trainieren. Der ist verfügbar für ganz Merck, also auch global verfügbar. Das heißt, wir sind jetzt eher bei Merck aus München heraus, der Enabler auch für unsere Kollegen in den USA, in den anderen europäischen Ländern, in all den 65 Ländern, in denen wir unterwegs sind.
Cool, beeindruckend. München noch näher zu mir da, das ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und da sind wir wirklich zeitnah dran. Also wir nehmen das jetzt Mitte Dezember auf in unser Interview. 20. November ist die Pressemeldung rausgegangen. Wirklich eine coole Geschichte, was ihr da macht. Und möglicherweise ist einer der Podcasts, der Anfang nächstes Jahr rauskommt, auch für euch interessant, weil da geht es um Hardware aus Europa, mit der man besonders gut Funktionsberechnungen machen kann. Das sollte man, wer weiß, was man da ist. Warte, das wird ja noch ein Ideenpool da. Also wirklich cool. Mhm. Ihr habt da also ein High-Performance-Computing Einrichtung gemacht da in München. Ich liest da, ihr habt da auch effiziente Kühlsysteme und so weiter, was mir jetzt natürlich auch freut, weil das nicht einmal ein Riesenthema ist bei uns in unserer Branche, dass wir einen Haufen Energie also einen Haufen elektrische Energie in Wärme umwandeln und dabei ein paar Elektronen von links nach rechts schaufeln. Und das ist schon ein Riesenthema, die Thematik Green IT, mit der ich vor 15 Jahren war ich damit auf Tournee, da hat es mäßig Widerhall gefunden. Inzwischen ist es wieder da. Ja. Habt ihr auch, gerade nochmal zum Bereich Quanten, hast du da auch schon irgendwelche Berührungspunkte oder Anwendungsfälle? Wie ist denn da?
Genau, da gibt es zwei verschiedene Richtungen, in die man das nehmen kann. Also es gibt die Quantenphysik, die ist für uns relevant. Das ist auch sozusagen mein Hintergrund persönlich. Ich bin selber, komme aus der Physik, aus der Quantenphysik, habe viele Schrödinger-Gleichungen gelöst in meinem Leben. Und was man so aus Spaß in seiner Freizeit macht. Und also die Quantenphysik, die ist sehr relevant, einfach weil das ist die Welt, in der auch unsere Elektronen, unsere Moleküle spielen. Das heißt, wir benutzen quantenmechanische Methoden, um zu beschreiben, wie Moleküle sich verhalten. Das ist die relevante physikalische Theorie, die das beschreibt. Das ist nicht das rein klassische Mechanik Newton. Ist auch manchmal relevant, wenn es um Lösemittel, Fließeigenschaften und so weiter geht, aber um die Kerneigenschaften, das ist Quantenphysik. Und da benutzen wir Methoden, dafür brauchen wir auch unseren Supercomputer, um eben aus dem Molekül eine Simulation zu machen, was ist die Eigenschaft, was ist die Farbe oder die Quanteneffizienz von so einem Displaymolekül. Also das ist so der eine Engel, den machen wir, den gibt es auch schon länger. Der andere Engel, der kommt dann eher von der, worauf löse ich meine Schrödinger-Gleichung? Wir machen das aktuell standardmäßig auf klassischer Hardware, also auf CPUs und GPUs. Und dafür ist auch das neue Rechenzentrum in München da. Aber es gibt natürlich neue Compute-Architekturen, das sogenannte Quantum Computing, wo ich nicht mit diesen Bytes arbeite, etwas ist an oder aus, sondern mit Qubits arbeite. Und das ist sehr interessant, weil man kann mit dieser Compute-Architektur Probleme, die auf klassischen Computern beliebig hart sind, also wir nennen das NP-hart, nicht polynomisch hart, also das heißt, der Rechenaufwand steigt exponentiell mit dem Problem, was ich angehe. Und das ist manchmal ein Problem, weil dann läuft man gegen eine Wand und dann kann ich eine bestimmte Größe von relevanten Systemen nicht mehr beschreiben. Und bestimmte Klassen von diesen NP-harten Problemen kann ein Quantencomputer linear lösen. Also es ist nicht so schwer. Und wie schwer das ist, steigt auch nur nicht polynomisch, sondern steigt nur linear mit der Größe des Systems. Also das kann sehr interessant sein, gerade auch für diese Anwendungen in der Quantenchemie. Es gibt auch andere potenzielle Anwendungen. Logistik hat sehr komplexe Probleme, NP-harte Probleme. Also deshalb ist das sehr interessant und das schauen wir uns auch an als Team. Da gibt es auch ein großes deutsches Konsortium, das nennt sich QTAC. Da sind viele große deutsche Unternehmen involviert, also von anderen Chemiekonzernen wie BASF, andere Pharmakonzerne, die dabei sind. Böhringer-Ingelheim ist dabei, aber auch Firmen, die wir vielleicht nicht direkt vermuten würden, wie die Telekom, wie wir haben jetzt die Deutsche Post als neuen Partner und da dabei. Und wir schauen uns gemeinsam an, wo sind die Anwendungsfelder, wo diese neue Compute-Methode relevant ist. Ich würde sagen, heute haben wir keinen Case bei Merck, den wir nicht auch mit klassischen Computern lösen können. Aber das ist so ein bisschen das Thema, was wir eben schon hatten. Es geht nicht nur darum, was ist Status heute, sondern was ist potenziell in 10 Jahren, in 20 Jahren. Und deshalb müssen wir uns diese Innovation natürlich genau anschauen. Und das machen wir. Und das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir eben in diesem Konsortium und in diesem Austausch von vielen großen Firmen.
Hochinteressant, hochinteressant. Ich würde sagen, das Quantencomputing fasziniert mich, seitdem ich vor vielen, vielen Jahren in Innsbruck in einem der ersten Quantencomputer stehen habe dürfen und Qubits beim Zappeln zuschauen können. Und seitdem treibt immer die Suche um, was können wir denn Tolles damit machen? Man kann viel damit machen, so greifbar ist es noch nicht. Finde ich hochspannend, dass ihr da dabei seid. Auch mit den Infineon, die ja in Österreich Quantenfallen baut. Also wirklich hochinteressant, was ihr da macht. Und wenn ich es jetzt gerade, dass ich es für mich nochmal sortieren kann, ich bin ja neugierig. Also die Quantenphysik benötigt ihr oder damit beschreibt ihr, warum chemische Reaktionen stattfinden oder das irgendwie verstehen zu wollen.
Ja.
Ne? Ist richtig? Weil es ist ja irgendwie spannend. Ne? Bisher war das eher Beobachtung, oder? Aha, wenn die zwei Dinge zusammenschütten, dann machen die was miteinander und entsteht was Neues. Das ist ja auch eigentlich wirklich ein faszinierendes Thema. Und um das zu erklären, warum dann was Neues entsteht, Quantenphysik und Quantencomputing, um dann wirklich sehr komplexe, viel parametrische Berechnungen anzustellen, die einfach von klassischen Rechenwege sehr, sehr lange dauern würden.
Genau, also da gibt es bestimmte Schätzungen, wenn ich dann bestimmte von diesen Quantenmethoden benutze, dann würde das auch auf unserem neuen Supercomputer, wenn ich dann doch ein großes Lipid-Nanopartikel beschreiben will, dann dauert das ein paar hunderttausend Jahre, um diese Rechnung fertigzustellen. So lange können wir dann doch nicht warten. Also ich habe manchmal geduldige Kollegen im Business, aber ganz so geduldig dann doch nicht. Da gibt es die Hoffnung und da gibt es Entwicklungen in die Richtung, dass ich bestimmte Dinge mit Quantencomputern lösen kann und besser hinbekomme. Und deshalb sind relevant und Quantencomputer sind kein Science Fiction, die gibt es. Die werden gebaut, die werden jedes Jahr etwas besser. Und da ist immer die Frage, wann ist so der richtige Zeitpunkt, wo wir dann wirklich da reingehen müssen und umstellen von klassischer Computerarchitektur zu neuen Varianten. Und das müssen wir im Blick haben. Der Punkt ist nicht heute, aber wenn er kommt, dann müssen wir zumindest wissen, was wir damit machen. Und dafür ist unsere Innovationsabteilung auch da.
Ja, ja. Ist es für dich auch denkbar, dass das Quantencomputing sowas, so ähnlich wie wir jetzt halt GPUs haben, also wir haben CPUs, wir haben GPUs, wir haben NPUs, dass quasi Quantenkoprozessor unter Anführungszeichen irgendwann mal stattfindet und man die Workloads halt aufteilt zwischen diesen verschiedenen
Methoden? Also auch mittelfristig sehe ich nicht, dass unsere klassischen Computer ganz verschwinden, weil die sind sehr, sehr gut optimiert. Die sind mittlerweile sehr energieeffizient. Also das kann man nicht so schnell ersetzen. Wir haben viele sehr effiziente Algorithmen, die natürlich speziell für diese Rechenarchitektur gemacht wurden. Gerade auf den GPUs, die haben viele Algorithmen, viele Software da entdeckt, als darauf können wir unsere Algorithmen noch schneller laufen lassen. Das muss man natürlich umstellen, wenn man eine andere Computerarchitektur hat. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass man je nach Problem das aufteilt. Die Frage ist dann, wie viel von den Use Cases, wie viel von den Anwendungsfällen macht am Ende auf einem Quantencomputer Sinn oder wie wenig. Und da ist die Prophezeiung von jedem so gut wie meine, das ist aktuell nicht vorhersehbar. Da gibt es noch Hardware-Herausforderungen, da gibt es Software-Herausforderungen, aber es wird eine Kombination natürlich werden. Ja. Und das ist auch heute so, die GPUs haben nicht alle CPUs ersetzt, aber bestimmte Art von bestimmter Arten von Algorithmen laufen darauf einfach besonders gut.
Und was ich glaube, was wir auch unbedingt brauchen, ist ein gewisses interdisziplinäres und offenes Denken. Weil was immer wieder mal lebt, dass so quasi die digitalen Menschen so auf die Quantenmenschen schauen und umgekehrt, so quasi, was sind die Spinner da? Da kommen wir halt nicht weiter, nicht? Also man wird sich irgendwie verständigen müssen auf ein gemeinsames Vokabular und Schnittstellen, sodass wir zusammenarbeiten können.
Ja, man braucht einen sehr offenen Blick natürlich auf die Nachbarfelder, was dort passiert. Man braucht eine gemeinsame Sprache und man muss auch, und das ist immer mein Wunsch, was wir oft in gerade diesen neuen Feldern noch besser machen können, etwas transparenter sein, was geht jetzt schon und was ist unsere langfristige Vision. Wir haben oft so Hype-Themen und das Quantum Computing viel auch darunter, was nicht heißt, dass da nicht was dabei ist, was wirklich sinnvoll ist. Aber das Versprechen vor 5 Jahren war etwa in 5 Jahren ist es soweit. Das kann man dann rückblicken, das ist immer einfach. Sagen, okay, das war zu optimistisch, aber dass man da versucht, etwas realistischer zu sein. Dasselbe mit dem KI-Feld heute, da werden auch sehr große Versprechungen gemacht und es ist auch viel dahinter, aber trotzdem muss man transparent bleiben, was funktioniert heute schon und was ist unsere langfristige Vision, wo wir hingehen wollen. Und dann möglichst offen mit all den verschiedenen Disziplinen reden und dann auch die Probleme lösen, die wirklich relevant sind. Also deshalb versuche ich sehr viel mit unseren Kollegen hier aus dem Business zu reden. Deshalb finde ich auch hier unser Setup als Headquarter in Darmstadt sehr charmant, weil da sind wir nicht als die KIler, die Digitalen, die in ihrem Ivory Tower irgendwo separat sind, sondern wir sind hier mittendrin. Wir haben einen direkten Austausch mit unseren Leuten im Labor. Die besuche ich auch gerne vor Ort, um zu sehen, was sind die wirklichen Probleme, die sie vor Ort haben. Und dann muss man eine Sprache finden, sodass man mit Physikern, mit Chemikern, mit Biologen, mit Informatikern zusammen herausfindet, was ist denn da tatsächlich die relevante Herausforderung, die wir gemeinsam angehen?
Cool. Und ich behaupte ja, also, ja, wir sind eindeutig in einem KI-Hype drin. Jetzt lassen wir die Finanzbetrachtung weg, also da sowieso. Die Kunst ist ja doch, dass man in diesen Hype-Zeiten einerseits gewissermaßen am Boden bleibt und gleichzeitig so einen Mittelweg findet zwischen dem mitteleuropäischen Understatement und dem außereuropäischen, sagen wir es einmal, leichten Übertreibung in der Kommunikation. Was die anderen zu viel schreien, schweigen wir zu viel. Und gleichzeitig dann, also wenn der Hype dann irgendwann einmal in das Tal da drinnen hinabstürzt, ausdauernd dran zu bleiben und die Technologie, die ja bleibt, weiterzutreiben und in ein produktives Umfeld zu bringen. Hochinteressant. Du hast was Spannendes gesagt, dass du gern, also da in Darmstadt, ich sehe im Hintergrund, lieber Zuhörende, im Hintergrund ein beeindruckendes Gebäudekomplex, anders kann ich es nicht nennen. Also ja, da kannst du viel besuchen und viel gehen. Dass es wichtig ist, dass man gewisse Umfelder auch hat, weil wenn wir alle im Keller sitzen alleine, dann kommt nicht so viel raus, wenn man mal auf einem kurzen Wege oder am Gang zufällig jemanden trifft und sagt, ah, übrigens, ich habe da eine Idee, was haltest denn du davon, oder?
Ja, das ist schon sehr wertvoll, dass man die Leute auch direkt sieht. Es ist in einer globalen Welt, kann nicht jeder immer am selben Ort sein. Das ist auch gut und richtig so. Aber wir versuchen sehr bewusst immer Räume zu schaffen, dass sich Leute wirklich auch treffen und auch direkt austauschen können und da die Barrieren möglichst niedrig halten. Und ich sitze hier gerade in unserem Innovation Center. Nennen wir das mit vielen offenen Räumen, mit vielen verschiedenen Teams und Funktionen, die hier drin sind, wo ich immer sehr gerne, wir haben hier 6 Stockwerke und ich brauche meistens eine Stunde, um vom 6. Stockwerk wieder runterzugehen, weil man natürlich viele Interaktionen hat, weil man viele Kollegen trifft, sich kurz austauschen kann. Und genau, im Hintergrund, laufen Produktionen von unseren Displaymaterialien. Wir haben Forschungsbereiche hier. Also da hat man die direkten Zusammenhang. Und wichtig ist mir auch, ich bin nicht nur in unserem Innovation Center, sondern natürlich gehe ich auch in unsere Nachbar heute und schaue mir an, was da läuft. Also das ist schon wichtig. Und global kriegen wir das natürlich auch hin, dass wir auch unsere Labore in den verschiedenen Standorten besuchen, dass wir Leute zusammenbringen. Das ist schon sehr wichtig, dass wir auch kurzem Wege die relevanten Informationen austauschen können.
Cool, super. Ja, das zeigt sich immer wieder und darum ist es also wichtig, wenn es solche Cluster im positiven Sinne gibt, wo man wirklich die Leute von diversen Disziplinen zusammenbringt. Und vor kurzem habe ich mit dem Kollegen Mario Herger gesprochen, der im Silicon Valley ja seit langer Zeit ist und sagt, das ist eigentlich das, was er sieht als große Vorteil dort, dass auf engem Raum so viele Leute zusammen sind, die einfach vorwärts kommen wollen, die sich austauschen.
Ja, und den Austausch muss man begünstigen. Den kann man schwer erzwingen. Es gibt auch viele neue Policies von verschiedenen Unternehmen. Man muss jetzt jeden Tag in einem bestimmten Büro sein. Das passt nicht ganz zur aktuellen Welt und das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Also in unseren Teams ist das sehr frei. Ich bin selber viel vor Ort verfügbar. Natürlich reise ich auch etwas, aber ich bin relativ viel vor Ort verfügbar. Ich bin immer sehr transparent mit den Teams, wann ich wo bin, wann ich hier in unserem Darmstadt-Headquarter bin. Und dann kann jeder selber für sich entscheiden, wo ist er am produktivsten, wo kann er am besten arbeiten. Und meine Teams sehen dann, Gerrit ist vor Ort. Und dann können sie selber entscheiden, ob das ein Grund ist, auch da zu sein oder vielleicht das Gegenteil. Das darf jeder für sich machen. Aber also es führt tatsächlich in der Praxis dazu, dass doch viele Leute da sind, weil Leute wertschätzen dann auch die Interaktionen, die man hat. Also das geht dadurch, dass man die richtigen Räume schafft. Und das versuchen wir hier wirklich zu leben. Und das ist jetzt meine sehr natürlich biased View auf das, aber das scheint relativ gut zu funktionieren.
Ja, cool. Wir, Leute, die irgendwie im wissenschaftlichen oder im IT-Bereich sind, haben oft den Nimbus der Kellerasseln, sprich möglichst kein Licht und möglichst wenig Kommunikation, außer über die Tastatur. Das kann ich ja nicht bestätigen. Also den meisten von uns wohnt eine sehr große Neugier inne und wir tauschen uns sehr gerne darüber aus, was Kollegen und Kolleginnen so tun. Ne?
Und das ist auch eines der wichtigsten Eigenschaften und das finde ich auch von Merkseite aus sehr positiv. Eines der wichtigsten Werte, die wir auch nach vorne tragen, ist dieses Curious Minds. Wir wollen neugierig bleiben. Wir wollen uns immer neue Dinge anschauen und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Nicht nur das erhalten, was wir haben, sondern immer curious bleiben und vorangehen. Und das geht am besten, wenn man sich austauscht.
Ja,
und wenn man nicht in seinem Keller bleibt.
Unglaublich. Also ich habe so das Gefühl, wir könnten ja dann den ganzen Tag weiter ratschen. Allerdings, du musst wichtige Sachen entwickeln. Und ich erwarte den einen oder anderen Termin. Wirklich hochspannend. Ich bin ja extrem dankbar und ich finde es echt wirklich super, dass ihr euch auch von Seiten Merck da wirklich bereit gezeigt habt, bei mir zu Gast zu sein, hier über diese Technologien zu sprechen.
Sehr gerne, Marco.
Wir werden auf jeden Fall dann noch ganz viel in die Shownotes packen, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, was da interessant rundherum sein kann. Ich war vorher schon begeistert, was ich über euch gelesen und gehört habe. Jetzt bin ich noch mehr. Seht ihr, wie wichtig die Interaktion ist. wirklich beeindruckend über eure Initiativen, auch über eure Zusammenarbeit mit anderen, zum Teil Mitbewerbern, um da voranzukommen. Auch was ihr bewegen könnt in unserer Branche, in der Elektronik. Ja, danke für diese schönen bunten Displayfarben und natürlich auch in der Medizin. Gerrit, jetzt kommen wir dann doch zum Ende und wollte nur fragen, gibt es irgendwas, was noch unbedingt raus muss? Hast du vielleicht noch einen Spickzettel mitgekriegt von deiner Kommunikationsabteilung, was wir noch sagen müssen? Oder wie schaut das aus? Oder was du selber sagen möchtest?
Erstmal vielen Dank für das angenehme Gespräch über sehr verschiedene Themen und ich glaube, man hat gemerkt, dass sehr komplex ist in der heutigen Welt, neue Dinge zu entwickeln, dass man sehr viele Bereiche abdecken muss. Und ich glaube, das Wichtigste, was man mitnehmen, was ich gerne würde, ist, dass das ein Multiplayer-Game ist, was wir haben. Also es ist kein alleine vorangehen, sondern dass wir wirklich, wirklich das gemeinschaftlich hinbekommen müssen. Das ist etwas, was ich auch sowohl auf kleinem Maßstab versuche, im Team voranzubringen, aber auch in dem größeren Maßstab, wenn wir das uns mal anschauen. Da gibt es Herausforderungen, die sind riesig, die wird niemand alleine lösen. Und da versuchen wir einen Teil beizutragen, dass wir vorwärts kommen in den verschiedenen Bereichen, die du genannt hast, in dem Bereich Pharma, in dem Bereich moderne Elektronik, in dem Bereich Biotechnologie. Das sind alle sehr, sehr relevante Bereiche. Und da bin ich froh, dass wir einen kleinen Beitrag leisten und werden das weitermachen. Und es gibt in dieser Sinne keine Vorgabe von unserer Kommunikation, was müssen wir rausgeben, außer wir tragen bei zum Vorankommen. Unser neuester Slogan ist, und damit kann ich auch sehr gut mich mit identifizieren, wir sind dafür da, zu Sparking Discovery, neue Innovationen bringen und Elevating Humanity, dass wir das nicht als Selbstzweck machen, sondern um vorwärts zu kommen. Und ich glaube, das ist ein guter Slogan, mit dem ich mich, mich sehr gut verbinden kann.
Gerrit, ich glaube, die Kommunikationsabteilung ist stolz auf dich. Das war jetzt nicht aufgesetzt, sondern es kommt wirklich von Herzen. Also das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich sehe dein Strahlen und deine Freude an deiner Arbeit und das zu Recht. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich werde noch aufmerksamer verfolgen, was ich alles von euch erfahren werde.
Perfekt, danke schön.
Alles Gute.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.